Ekigan Roku, Beispiel 61. Fuketsus Staubkorn. Fuketsu sagte zu den versammelten Mönchen, wenn ein Staubkorn sich erhebt, entsteht der Staat. Wenn sich kein Staubkorn erhebt, vergeht der Staat. Zu einer späteren Zeit sagte Secho, indem er seinen Stab hochhielt zu seinen Schülern, ist da einer unter euch, der mit ihm lebt und mit ihm stirbt? Setzt euch bequem hin, wenn ihr wollt. Wenn ein Staubkorn sich erhebt, entsteht der Staat. Wenn sich kein Staubkorn erhebt, vergeht der Staat. Was ist damit gemeint? Das bezieht sich letztlich darauf, wie die Welt entsteht. Wie entsteht die Welt? Wenn ich sage, wie entsteht die Welt, dann meine ich damit, wie entsteht meine Wahrnehmung der Welt. Im Buddhismus gibt es ziemlich genaue Beschreibungen davon, wie die Welt entsteht. Eine Beschreibung ist zum Beispiel die zwölffache Kette des bedingten Entstehens. Denn wenn ich die Frage stelle, wie entsteht die Welt, dann sprechen wir von etwas Objektivem. Und die Voraussetzung für das Entstehen der objektiven Welt ist uns meistens vollkommen unbewusst, dass ich mich von ihr getrennt sehe. Also, dass es eine Wahrnehmungsart gibt. Auf der einen Seite bin ich, auf der anderen Seite ist die Welt. Ich, wie auch immer ich mich selbst definiere, stehe der Welt als Subjekt gegenüber. Ich, Subjekt gegen Welt, Objekt. Das ist unsere normale Wahrnehmungsweise. Und da wir sie größtenteils teilen und mit dieser Konvention ganz gut leben können, spricht auch nichts dagegen, sich danach zu verhalten und so ein Modell zu verwenden. Es gibt auf der einen Seite die Außenwelt und der anderen Seite in mich. Und die beiden haben nichts miteinander zu tun. geradezu entgegengesetzt. Mit dem Entstehen dieser Sichtweise kommen wir sofort in die Welt des Leidens. Ich sagte, die Voraussetzung ist, dass diese beiden nichts miteinander zu tun haben. Das, was ich als Subjekt und Ich empfinde und was ich als Außenwelt und Objekt empfinde. Und das bedeutet natürlich, wenn sich irgendetwas bei den Objekten ändert und ich dazu in Widerspruch gerate, dann bin ich ein Opfer und dann muss ich leiden. Dann muss ich leiden unter dieser Außenwelt, mit der ich nichts zu tun habe. Mein Ich hat das alles nicht gemacht. Mein Ich hat damit nichts zu tun. Also bin ich ein Opfer. Interessanterweise verhalten wir uns gerne so, wenn wir leiden. Und gegenteilig, wenn uns etwas gelingt, wenn wir erfolgreich sind mit irgendetwas. Also wenn ich zum Beispiel ein Unternehmen gegründet hätte und das Unternehmen wäre erfolgreich mit ganz vielen Mitarbeitern, dann hätte ich überhaupt kein Problem damit, letztendlich zu sagen, das habe alles ich gemacht. Nicht die ganzen Mitarbeiter. Das ist nicht objektive Welt. Das ist ich. Das heißt, mit meiner Definition, wer ich bin, gehe ich auch etwas willkürlich um, je nachdem, wie es mir passt. Wenn meine Ich-Definition mir erlaubt, mich als Opfer zu fühlen, weil ich leide, dann benutze ich eine Version, die sagt, das Ich ist ganz klar und vollständig abgetrennt. Ich kann nichts dafür, ich habe damit nichts zu tun. Wenn wir das Gefühl haben, dass wir unser Ich, unsere Kontrolle der Welt ausdehnen können, dann nehmen wir auch gerne einen Standpunkt ein, wo unser Ich keineswegs so klein und abgetrennt ist, sondern wo es die ganze Welt idealerweise einnimmt. Letztendlich bedeutet, mein Ich maximal auszudehnen, Weltherrschaft. Wenn mein Ich und die Welt identisch sind, beherrsche ich die Welt. Und oft wird es auch so dargestellt, auch im Buddhismus, dass man sagt, wenn man sich ein wenig von dieser Vorstellung der starren materiellen Außenwelt und der psychologischen Innenwelt getrennt hat, dass letztendlich alles Geist ist. Alles ist in meinem Geist. Ich kann meinen Geist beherrschen. Also bin ich der Herr über mein Universum. Tatsächlich versuchen wir auch so zu üben. Also wir versuchen unseren Geist zu beherrschen. Daran ist jetzt erstmal nichts verkehrt, außer vielleicht die zugrunde liegende Motivation. Wenn meine Vorstellung ist, die Herrschaft über meinen Geist führt zur Herrschaft über die ganze Welt, dann heißt es eigentlich nur, unseren Ego-Mechanismus nicht reduzieren, sondern verstetigen, vergrößern und ausdehnen. Und weil einem das so ein gutes Gefühl gibt, wenn man das auch nur ein bisschen kann, besteht wirklich die Gefahr, dass man sich da reinsteigert. Also es ist durchaus möglich, wenn man ein disziplinierter Mensch ist, regelmäßig meditiert, bestimmte Techniken mit sich selbst übt, zu einem gewissen Grad dahin zu kommen, dass man seinen Geist beherrscht. Und es gibt einem, wie gesagt, ein Gefühl der Befriedigung, ein Gefühl der Macht, ein Gefühl der Kontrolle und das Gefühl, auf dem richtigen Weg zu sein. Das ist ja das eigentlich, wo ich hin wollte. Gleichzeitig ist es leider ein Irrweg. Denn dieser Wunsch, der dahinter steht, ist schon das Problem. Auch hinter dieser Art, mit meinem Geist umzugehen, zu sagen, ich will meinen Geist zu beherrschen, steckt immer noch ein Modell von Ich auf der einen Seite, Geist auf der anderen Seite. Ich habe die Außenwelt einfach jetzt weggelassen, habe einfach alles Relevante in der Welt als geistig definiert. Aber trotzdem habe ich noch ein Bild, das irgendwo dann in mir drin, mein Ich sitzt, ich sitze und da ist der Geist, der irgendwie kontrolliert werden muss. Und das bedeutet, wie der Meister gestern sagte, den Geist missbrauchen. Zu versuchen, von einem egozentrierten Standpunkt aus meinen Geist zu kontrollieren, führt nicht zur Befreiung, sondern führt eigentlich nur zu einer Verfestigung und dazu, dass man stecken bleibt. Das kann wirklich klinische Formen einnehmen. Es gibt Leute, die bestimmte Übungen sehr gut praktizieren können. Ich glaube, Uli Olivedi beschreibt das irgendwo, ich weiß nicht, ob sie selbst das erlebt hat, über einen Patienten in einer Psychiatrie, der halt Vajrayana-Praktiken macht, vollkommen neben der Spur ist, aber mit einer eisernen Disziplin seine Visualisierungsübungen macht, sich damit aus dem Alltag in der Psychiatrie zeitweise heraushebt. Und wenn er aus seinen meditativen Zuständen wieder rauskommt, eigentlich nur zeigt, dass er in keinster Weise in irgendeiner Form etwas von Ichlosigkeit verwirklicht hat, sondern der eigentlich nur über die mangelnde Disziplin, Unfähigkeit, Geisteskrankheit seiner Mitbewohner herzieht. Und der Psychiater, der den Betreffenden betreut, bewundert dessen Disziplin, seine Technik. Und wie regelmäßig, wie viel Energie der dabei ist, genau diese Technik durchzuführen, egal was ist. Und auch seine Fähigkeit, bestimmte Ergebnisse damit zu reproduzieren, nämlich in diesen Zustand beizukommen. Aber es ist trotzdem kein Zustand, der zur Befreiung führt, sondern ein Zustand, der in eine Sackgasse führt. Eine Praxis, die in eine Sackgasse führt. Wenn ein Staubkorn sich erhebt, entsteht der Staat. Das bedeutet eigentlich, oder kann man so interpretieren, sagen wir mal, wenn du zulässt, dass der erste Gedanke, der erste Ich-Gedanke entsteht, dann entsteht diese ganze Welt, die du wahrnimmst. und zwar innerhalb eines Sekundenbruchteils. Tatsächlich ist das etwas, was dauernd geschieht. Die Welt, so wie wir sie uns vorstellen, wie sie ist, mit ihren Gesetzmäßigkeiten, mit ihren Formen, ihrer Geschichte, mit ihren Beziehungen, ob die objektiv existiert oder nicht, physikalisch, können wir mal beiseite lassen, für unser Wahrnehmen ist sie auf jeden Fall nicht dauernd präsent. Wenn ich im Tiefschlaf bin, ist die Welt nicht da. Wenn ich von irgendetwas stark beansprucht bin, und zwar 100%, verschwindet die Welt und verschwinden auch die ganzen Gesetzmäßigkeiten der Welt. Es verschwindet zum Beispiel, das kann man dann sehen, wenn man zum Beispiel in einem Verkehrsunfall oder sowas verwickelt war, oder irgendetwas anderes, was einen so in Anspruch genommen hat, dass man keine Zeit hatte nachzudenken, dann verschwinden die zeitlichen Abfolgen aus meinem Geist. Hinterher denke ich darüber nach, dann erzählt mir vielleicht jemand, was da passiert ist. Und dann muss ich dieses Geschehen, was ich komplett wahrgenommen habe, und zwar sehr intensiv, muss ich dann zusammensetzen, weil ich die Reihenfolge nicht mehr kenne. Ich kann auch nicht mehr sagen, was Ursache und Wirkung ist. Ich weiß, dass ich irgendwelche Sachen erlebt habe, aber es ist ein nachträgliches Erleben, was dann eine gewisse Logik hinzufügt. Wenn ich irgendjemand jetzt eine Tasse zuwerfen würde, ohne Ankündigung und sagen würde, fang, dann wäre die erste Reaktion des Betreffenden wahrscheinlich, Tasse zu fangen, sonst geht sie kaputt. In diesem Augenblick ist noch kein Staubkorn entstanden. Tasse wird gefangen und der Betreffende steht jetzt auf einmal vor einer Situation, die sich nicht einordnen lässt. Warum sollte ich jetzt diese Tasse fangen? Was sollte das? Dann, nach einem kurzen Zeitpunkt der Leere, wo eigentlich nur dieses Geschehen ist, nur diese Tasse gefangen haben, erhebt sich ein Staubkorn. Dieses Staubkorn, das erste ist, warum habe ich jetzt diese Tasse in der Hand? In welcher Beziehung stehe ich zu dieser Tasse? Dann fange ich an zu überlegen, war das richtig oder falsch, was ich hier getan habe? War das gut? Und da die Tasse ja gefangen wurde, bewerte ich das Ganze als gut. Und erst hinterher, bestimmt mindestens eine Sekunde später, stellt sich mein Ich ein und sagt, ich habe diese Tasse gefangen. Dieses Ich gab es die ganze Zeit nicht. Zwischen Tasse werfen, Tasse fangen, war eigentlich nur, es war alles. Der Geist war leer von einer Vorstellung von Ich, nicht Ich, so viel auch wird. Sobald das Staubkorn entsteht, das Staubkorn sich erhebt, das Staubkorn Ich, entsteht die Vorstellung von einer Trennung. Und mit dieser Vorstellung entsteht sofort die Frage nach der Bedeutung für mein Ich. Habe ich das gut gemacht? Habe ich das schlecht gemacht? Es wäre vollkommen bedeutungslos ohne ein Ich. Hinter der ganzen Frage, ob etwas gut oder schlecht ist, steckt meistens nicht, wie wir uns immer zugutehalten, unser Interesse an Gerechtigkeit, Moral oder sowas, sondern die Primärfrage hinter gut und schlecht ist, gut für mich, schlecht für mich. Was bedeutet das für mich? Wenn das Ich entstanden ist, ist die Welt schon entstanden. Es ist nicht immer die gleiche Welt, die entsteht. Aber das Wesen unseres Ichs ist es, zu versuchen, uns Stabilität zu geben. Stabilität bedeutet, wir möchten wissen, wer wir sind. Das ist auch total praktisch. Deswegen haben wir Namen, damit man sagen kann. Levent, kannst du Kesako geben, wenn wir keine Namen hätten, wenn wir keine Identitäten hätten, würde das nicht gehen. Einfach zu sagen, geh bitte Kesako, könnte sich jeder oder keiner angesprochen fühlen. Also funktional ist diese Identität sinnvoll, wenn wir in einem sozialen Kontext unterwegs sind. Aber das geht so weit, dass wir glauben, dass dieses Konzept, was wir benutzen, um herauszufinden, wie wir miteinander interagieren können, wie wir uns ansprechen, dass wir das für die Wirklichkeit halten. Dass wir also glauben, dass es dieses Ich, Wolfgang, Steffi, Levin, tatsächlich gibt. Und wir identifizieren das erstmal über die Skandhas, die fünf Bereiche des Anhaftens, was wir jeden Tag rezitieren. Die fünf Skandhas sind letztendlich Daseinsaggregate, wird gesagt, die wir als Antwort benutzen auf die Frage, wer bin ich? Also wir nehmen unseren Körper, unsere Gefühle, unsere Willensregung, unsere Wahrnehmung, unser Bewusstsein und irgendetwas davon oder eine Kombination davon picken wir uns raus und sagen, das bin ich. Am naheliegendsten ist natürlich da der Körper. Denn der Körper ist am stabilsten. Der Buddha soll gesagt haben, wenn ihr euch schon irgendetwas als euer Ich ausgucken wollt, dann nehmt den Körper. Der hat zumindest eine gewisse Verweildauer. Alle anderen Dinge, wenn ich meine Gefühle angucke, die können innerhalb von einer Sekunde 180 Grad umschwenken. Meine Wahrnehmung genauso. Wenn das Licht aus ist, sind meine Wahrnehmungen weg, meine optischen zum Beispiel. Meine Willensregung, die haben auch eine gewisse Stabilität. Die machen eigentlich zu einem großen Teil das aus, was wir Persönlichkeiten nennen. Die Sachen, mit denen wir uns identifizieren und von denen wir glauben, sie seien wichtig. Haben auch eine gewisse Stabilität, aber nicht so stabil wie der Körper, auch die ändern sich dauernd. Und mein Bewusstsein, ja, das ist auch so eine Sache. Mal ist es klar, mal ist es getrübt, mal ist es vollkommen weg. Also der Körper ist schon die beste Handhabe, wenn ich schauen will, in welchem Skandha steckt mein Ich. Welches Skandha macht mein Ich aus? Also nehmen wir uns den Körper. Beim Körper erkennen wir, dass er sich verändert. Allerdings nicht so willkürlich wie die anderen Dinge. Ich habe zwei Hände, die habe ich seit 55 Jahren, hat sich nicht groß geändert. Damit tue ich natürlich so, als wären es dieselben Hände, Aber die Anzahl der Hände hat sich zumindest nicht geändert. Da gibt es eine gewisse Kontinuität. Die Anzahl der Augen bleibt gleich und so weiter. Tatsächlich hat sich mein Körper natürlich massiv geändert seit 55 Jahren. Bei manchen Sachen ist es auch sofort klar, dass wir gar nicht sagen können, gehört das jetzt zu meinem Körper oder nicht? Also wenn ich zum Beispiel sowas nehme wie Horn, Nägel, Haare, hat keine Nerven, wird mit nichts versorgt, fließt nichts durch, tut nicht weh, auch nicht, wenn ich es abkaue. Gehört das eigentlich zu meinem Körper oder nicht? Ist das nicht eigentlich schon tot? Oder gehört das doch zu mir? Gleich mit den Haaren. Und wenn wir genauer hingucken, je genauer wir hingucken, desto mehr erkennen wir, dass ganz viele Sachen im Körper sind, die auch diese Eigenschaft haben. Also, lebende Zellen, okay, was ist mit den anderen Körperbestandteilen? Ganz viel im Körper ist Wasser. Und Wasser an und für sich ist bestimmt nicht ich. Vielleicht mein Wasser. Aber tatsächlich kippen wir jeden Tag eine große Menge Wasser in uns rein und pissen eine große Menge Wasser auch wieder raus. Und es ist nicht das gleiche Wasser, nicht dasselbe Wasser. Das heißt, so wie wir uns wahrnehmen, als wären wir immer das gleiche Ich, und zwar hauptsächlich durch unsere Identifikation mit dem Körper, so verhält sich das in Wirklichkeit nicht. In Wirklichkeit gibt es nur Ereignisse, Körperereignisse, Schnappschüsse, die wir übereinander legen, und daraus machen wir einen Film, einen zusammenhängenden Film. Und den Hauptsteller dieses Films nennen wir ich, und den finden wir ziemlich cool. Oder wir mögen ihn nicht. Es gibt viele verschiedene Arten, mit unserem Ich umzugehen. Aber dieser Ich-Bezug bestimmt unsere Wahrnehmung der Welt. Und gleichzeitig stabilisiert er unsere Wahrnehmung der Außenwelt vor allem. Wenn man sich Politik anguckt, sowas wie die deutsche Teilung, die Lage in Israel, dann kommt einem das von außen sehr objektiv und statisch vor, sehr stabil. Hat nichts mit mir zu tun, kann ich nicht beeinflussen, läuft seit Jahrzehnten. Und das sind einfach objektive Gegebenheiten. Das ist so. Also, so ähnlich wie wir uns, keine Ahnung, ein Bergmassiv oder sowas vorstellen. Einfach sehr massiv, stabil, nicht beeinflussbar, quasi eingefroren. Wenn man sich wirklich anschaut, wie auch die Außenwelt ist und wie das mit meinem Ich und meiner Wahrnehmung einhergeht, dann stellt man fest, die Außenwelt ist genauso wackelig wie meine Innenwelt, wie mein Ich, wie meine Ich-Konstruktion. Das liegt daran, dass wir die gleichen Mechanismen benutzen, um Objekte in der Außenwelt zu definieren, wie wir sie benutzen, um unser Ich zu definieren. Das heißt, wir nehmen eine gewisse Kontinuität, fassen eine Menge von Ereignissen zusammen und sagen, das ist jetzt die Wirklichkeit. Und diese Dinge erscheinen uns, wie gesagt, sehr stabil. In meiner Generation war es sehr lange so, dass nicht glaubhaft war, dass die DDR jemals wieder mit der Bundesrepublik vereinigt wird. Und zu einem sehr großen Teil lag das einfach an der Objektivität dieser dicken Mauer, dieser endlos langen, stabilen Mauer mit Beton, Wachtürmen, Selbstschussanlagen und so weiter. Und die Materialität dieser Mauer hat uns damals, oder mich zumindest, davon überzeugt, das ist eine objektive Tatsache. Das ist halt so. Diese Mauer gibt es. Stabil. Kann man nicht mal so eben ändern. Als das Ich, die Ichs, die dahinter steckten, dass diese Mauer dasteht, weg waren oder sich geändert haben, war diese Mauer in 2 Wochen weg. Das heißt, die stabile Außenwelt, die wir wahrnehmen, ist nur ein Spiegel unserer verfestigten Sichtweise. Alles das entsteht, wenn ein einziges Staubkorn sich erhebt. Was wäre, wenn ein Staubkorn sich nicht erheben würde? Was ist der Zustand, bevor der erste Staubkorn sich erhebt? Das erste Staubkorn sich erhebt. Darum geht es in Aufgabe 1 des Zen-Weges. Finde heraus, was ist, wenn kein Staubkorn sich erhebt. Was ist dann? Es geht übrigens nicht darum, das für alle Zukunft zu verhindern. Das macht überhaupt nichts. Staubkörner dürfen sich erheben. Dann entsteht eben ein Staub. Sondern mit dem Erleben vertraut zu werden, dass der Staub, der entsteht, mit dem Staubkorn, was entsteht, verbunden ist. Und dass es von dem Staubkorn abhängt, ob der Staub da ist oder nicht. Und dass unterschiedliche Staubkörner auftreten können und unterschiedliche Staaten auftreten, wenn dieser Mechanismus in Gang gesetzt wird. Warum hat das irgendeinen Nutzen oder warum sollte man sich mit so etwas beschäftigen, wenn es doch sowieso nicht möglich ist, die Staubkörner vollkommen loszuwerden? Das ist letztendlich die Frage, die in dem Gedicht des 6. Patriarchen angesprochen wird. Da hat jemand anders ein Gedicht geschrieben, wo es darum geht, täglich den Spiegel zu putzen, damit kein Staubkorn sich niederlässt. Genau darum geht es da. Den Zustand des leeren Geistes initial zu erreichen. Und der 6. Patriarch sagt, dass es diesen Spiegel gar nicht gibt, dass man deswegen auch nicht verhindern muss, dass Staub sich irgendwo niederlässt. Er kann sich gar nicht irgendwo niederlassen. Diesen zweiten Zustand, diese zweite Erkenntnis kann man nur erreichen, wenn man zumindest den Zustand mehrfach gesehen hat, wie es ist, wenn kein Staubkorn sich erhebt und kein Staub da ist. Wenn man auch bewusst erlebt, wie ein Staubkorn entsteht und wie damit sofort die ganze Welt herauspoppt. Ein Session, ein Wochen-Session, ein Bohatsu-Session ist eine gute Gelegenheit zur Untersuchung, wie das geht. Wie komme ich dahin, den Zustand zu erleben, dass kein Staubkorn entsteht? Was ist das für ein Zustand? Ich wünsche euch viel Spaß bei der Suche.